SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Brigitte Dahlbender, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also die Frau, die fast ein Vierteljahrhundert BUND-Landesvorsitzende hier in Baden-Württemberg war. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Frau Dahlbender, Ihr Leben hat sich vor 3 Wochen insofern vielleicht sogar dramatisch verändert, als Sie diesen Job jetzt nicht mehr machen und offiziell im Ruhestand sind. Wie groß war das schwarze Loch, in das Sie zwischenzeitlich gefallen sind?
Es ging erstaunlich gut. Es ist natürlich schon, trifft einen, dass man jetzt die tagesaktuelle Politik, den Regierungswechsel, das neue Koalitionsvereinbarung nicht mehr kommentiert und an vorderster Front dabei ist. Auf der anderen Seite fühle ich mich auch sehr wohl damit, weil ich die Entscheidung bewusst getroffen habe und denke, nach fast 25 Jahren ist das auch genug.
Haben Sie sich vorbereitet auf diesen Zeitpunkt?
Da habe ich mich sehr genau darauf vorbereitet, weil ich mir auch überlegt habe, was ich danach machen möchte. Es ist ja nur schwer vorstellbar, dass jemand wie ich in den Ruhestand geht. Es wird ein sehr aktiver Unruhestand sein.
Was machen Sie da in diesem aktiven Unruhestand?
Ich werde weiter im Strategiedialog Automobilwirtschaft, im Themenfeld 7 Gesellschaft und Mobilität mitwirken. Ich werde inhaltlich an dem Thema sozial-ökologische Transformation mitarbeiten und in diversesten Bereichen aktiv sein und ansonsten mich um meine Familie kümmern.
Die Bilanz nach fast 25 Jahren, wie würde sie kurz zusammengefasst in Ihrem Fall ausfallen?
Sehr positiv, was die Verbandsentwicklung anbelangt, mit einigen Erfolgen im politischen Bereich, aber auch mit der ein oder anderen großen Niederlage.
Die größte Niederlage?
War für mich nach wie vor Stuttgart 21, dass es trotz allem gebaut wurde. Das war schon heftig, auch für mich persönlich.
Sie waren ja auch die Sprecherin dieses Bündnisses gegen Stuttgart 21. Wir werden über dieses riesengroße Bahnprojekt, den Stand der Realisierung ausführlich in dieser Sendung noch sprechen. Was die Erfolge angeht, welchen Erfolg würden Sie als den größten Ihrer Amtszeit bezeichnen?
Ich würde mal 2 als meine größten bezeichnen. Das eine ist, dass wir mit unseren Aktivitäten zum endgültigen Atomausstieg beigetragen haben, dass die Bundesregierung nach Fukushima nicht weiter so machen konnte. Und das zweite war jetzt der Kompromiss, das Biodiversitätsstärkungsgesetz als Ergebnis aus dem Volksbegehren Rettet die Bienen, schützt die Artenvielfalt.
Warum ist dieses Gesetz so wichtig? Aus Ihrer Sicht?
Weil es ein wirklicher Schritt ist, den Pestizideintrag in die Landschaft zu reduzieren, Biotopverbund auszubauen, einfach wirklich gewaltige Schritte für mehr Artenschutz und Lebensraumvielfalt zu machen.
Corona hat unser aller Leben verändert, für die einen dramatischer als für die anderen. Wie sieht da Ihre Bilanz aus des letzten Jahres?
Ich denke, es ist auch gemischt. Es ist dramatisch für alle. Es ist ein intensiver Einschnitt auch in die Arbeit des BUND, auch in meine persönliche Arbeit. Ich bin gespannt, was wir daraus machen werden. Denn wir haben natürlich auch gelernt, dass es Chancen gibt für weniger Konsum, für weniger Reisen, für weniger Aktivitäten, die Umwelt belasten. Und ich bin gespannt, ob unsere Gesellschaft daraus lernen kann und Digitalisierung auch nachhaltig und vernünftig nutzt.
Plus andere Formen des Arbeitens, Stichwort Homeoffice.
Andere Formen des Arbeitens, wo sich unsere Gesellschaft jahrelang gegen gewehrt hat, die sich jetzt herausstellen als machbar. Aber man muss sie natürlich gerade, wenn man an Eltern mit Kindern denkt, gut begleiten.
Was ist aktuell die größte Herausforderung?
Zu gehen. Ja. Das ist jetzt meine größte Herausforderung. Politisch gesehen wird es der Wandel unserer Gesellschaft sein, hin zu einer sozial-ökologischen Transformation, damit Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität und Zukunftsfähigkeit wirklich gelingt.
Kann man das auf 2, 3 Beispiele runterbrechen?
Wir müssen zum Beispiel unseren Konsum in jeder Beziehung dramatisch reduzieren, um die natürlichen Ressourcen zu schonen. Und wir müssen unsere Energieverbräuche und damit auch die Automobilität ganz wesentlich verändern. Mit einem weiter so nur ein bisschen mehr Elektrifizierung wird es nicht gehen.
Wobei wir da ja schon im Zusammenhang mit Corona festgestellt haben, dass sich da bestimmte Lebens- und möglicherweise auch Mobilitäts- und Reiseformen zwangsläufig verändern werden.
Die werden sich verändern, das ist richtig. Digitalisierung bietet da enorme Chancen. Jetzt kommt drauf an, ob unsere Gesellschaft in der Lage ist, das, was durch Corona uns aufgezwungen wurde, zu verstetigen und in die richtigen, nachhaltigen Bahnen zu lenken.
Sie haben ja nun sehr, sehr lange und sehr, sehr viele Erfahrungen machen dürfen mit Spitzenpolitikern, auch mit Managern im Zusammenhang, wenn man was erreichen will unter ökologischen Kriterien. Wie würde da Ihre Bilanz ausfallen?
Es waren sehr viele interessante Begegnungen mit vielen spannenden Menschen, die leider oftmals in ihren Jobs, in ihren Funktionen so eingebunden sind, dass sie zu wenig in der Lage sind, vorauszudenken und langfristig zu denken und auch konsequent zu handeln.
Beispiel?
Naja, zum Beispiel nehmen wir die Energiepolitik oder nehmen wir die neue Mobilität. Der Strategiedialog Automobilwirtschaft wird nur ausgerichtet auf dem Switch zwischen Verbrennungsmotor und Elektromobilität. Mhm. Über nachhaltige Mobilität wird zu wenig aus den eigenen Begrenzungen herausgedacht, obwohl jeder weiß, dass Reduktion des Automobilverkehrs notwendig ist zum Klimaschutz.
Hängt das auch damit zusammen, dieses nicht in die Zukunft gucken, dass Spitzenpolitiker bis über ich weiß nicht was alles beansprucht sind mit Terminen, mit Entscheidungsnotwendigkeiten und dann auch noch gucken müssen, werden sie in 4 oder 5 Jahren wieder gewählt?
Es ist natürlich immer einer der Ursachen. Immer das Gucken auf die nächsten Wahl oder immer Gucken auf das nächste Wirtschaftsquartal und die Berechnungen. Es ist immer die Krux Langfristigkeit versus Kurzfristigkeit. Aber wir werden Klimaschutz, Erhalt der natürlichen Ressourcen nicht hinkriegen, ohne dass wir uns auf den Weg begeben, unsere Gesellschaft so zu entwickeln, dass sie langfristig, nachhaltig gut existieren kann. Und dazu braucht man auch den Mut, über das kurzfristige Ziel hinauszudenken.
Wobei das Engagement für den Klimaschutz mit langfristigen positiven Ergebnissen kurzfristig keine Wiederwahl sichert.
Dafür müssten wir in der Gesellschaft natürlich Einigkeit herstellen. Und ich sehe im Moment noch nicht, dass Politik so aufeinander zugeht und so in die Debatte und den Diskurs mit der Gesellschaft tritt, dass das möglich wäre. Noch ist das Credo, mit Technologisierung schaffen wir alles.
Sie haben, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, insgesamt 4 Ministerpräsidenten erlebt.
Ja, genau.
Beginnend mit Erwin Teufel, der sich für das Thema Natur und Umwelt in welchem Ausmaße interessiert hat.
Eigentlich eher in der Blockadehaltung, weil er hatte ja auch die Verspargelung der Landschaft immer hervorgehoben und hat den Ausbau der Windenergie und der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg maßgeblich verhindert.
Oettinger danach, war es da anders?
Oettinger hatte eine große Leidenschaft für den Naturschutz. Er hat sich auch stark dafür eingesetzt, für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das erste Großschutzgebiet in Baden-Württemberg. Das war aber vor allen Dingen in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender. In seiner Ministerpräsidentenzeit war er im Naturschutzbereich eher blass. Ja, und dann kam Mappus.
Das kurze Intermezzo des Stefan Mappus. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also es war für uns ein großer Kampf- und Auseinandersetzungsfigur, weil er war ja auch einer der Hauptbefürworter der zweiten Verlängerung der Atomenergienutzung. Und er war natürlich ein starker Befürworter von Stuttgart 21 und deshalb für den BUND und für meine Arbeit so ein Hauptkontrahent.
Ja, und dann seit inzwischen 10 Jahren Winfried Kretschmann, Biologe im Übrigen wie Sie, Biologin ja. sind, hatten Sie einen guten Draht zueinander?
Ich kannte ja Herrn Kretschmann auch sehr gut aus dem Faktencheck mit Herrn Geißler. Da haben wir ja auch zusammengearbeitet bei Stuttgart 21. Und auch sonst hatten wir viele Begegnungen. Ich finde, er war und ist ein sehr guter Ministerpräsident und ist einer der Menschen, die ich sehr respektiere.
Haben Sie jemals gezählt, auf wie viele Sitzungen und Verhandlungen Sie gekommen sind im Laufe der letzten 24 Jahre?
Nein, das habe ich aufgehört zu zählen. Es sind Hunderte, es ist Legion.
Wie oft waren Sie an dem Punkt, in einer Sitzung zu sitzen und sich zu denken, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ist es verschwendete Lebenszeit?
Also verbandsinterne Sitzungen nie.
Nie?
Nein, meine verbandsinternen Sitzungen waren mir immer eine große Freude. Ich
das
bin so vielen
Sie aber
wunderbaren
jetzt auch sagen.
Menschen begegnet.
Ja. Aber das müssen Sie natürlich
Nein,
jetzt auch sagen.
Nein, das sage ich aus vollster Überzeugung.
Weil man sich sonst dem Vorwurf aussetzt, nachzutreten.
Nein.
Nicht?
Ich sage das aus voller Überzeugung
okay.
heraus. Es gab politische Gespräche. Da habe ich mir gedacht, warum tust du dir das an? Das stimmt.
Wie haben Sie denn beispielsweise, um es konkret zu machen, diesen Nachhaltigkeitsbeirat der baden-württembergischen Landesregierung jetzt in Erinnerung? Da waren Sie, glaube ich, auch stellvertretende Vorsitzende.
Ich habe den ersten Nachhaltigkeitsbeiratsprozess, den habe ich ja torpediert. Das war, den hat der Oettinger ins Leben gerufen von 2007 bis 2011. Ich als einziger Verband habe ich gesagt, das machen wir nicht mit. Das war nur Projektitis, aber nicht wirklich Nachhaltigkeit. Dann seit Kretschmann gab es den neu entwickelten Nachhaltigkeitsstrategie und Beirat, der sich Ziele gesetzt hat, Indikatoren gesetzt hat, vieles andere mehr bewirkt hat. Zum Schluss hin war er mir zu sehr Unterhaltungsgremium ohne wirkliche Zielsetzungen. Würde ich mich freuen, wenn sich das in Zukunft wieder ändert.
Aber ist da irgendwas richtig handfest Positives bei rausgekommen?
Ja, ich denke schon. Die Zielsetzung, die damals formuliert wurde, die SDGs sind mittlerweile der UN in die Zielsetzung übernommen worden. Das Umweltmonitoring in vielen Ministerien. Also man kann darüber noch viel erzählen. Es gab handfestes Gutes auch.
Wir haben unmittelbar vor der Sendung eine Mail eines SWR1-Hörers bekommen. Ein Landwirt und Winzer aus Heilbronn, der geschrieben hat, er wisse jetzt schon, was Sie sagen werden, Stichwort, die Landwirte sind an allem schuld, egal ob es um das Bienensterben, die Wasserverschmutzung oder die Mikroplastik geht. Frau Dahlwender.
Ich finde das immer sehr spannend und typisch für viele Landwirte, dass sie im Voraus schon immer wissen, was man sagt. Aber ich muss mich leider enttäuschen. Es gibt viele Gründe. Es gibt den Flächenverbrauch. Es gibt unseren privaten Plastikkonsum. Es gibt unsere Gier nach immer billiger und immer schneller und von immer weiter her in unserer Lebensmittelversorgung. Ja, alles gut, aber die Landwirtschaft, die Landwirte in Baden-Württemberg tragen einen Gutteil zu dieser genannten Problematik bei.
Warum?
Und dem müssen sie sich stellen. Durch den Pestizideinsatz werden unsere Böden nicht nur mit Pestiziden belastet, so auch unsere Gewässer, sondern auch viele Insekten sterben dadurch. Wir haben die Bodenvielfalt wird zerstört. Wir haben eine Verarmung an Insekten dramatischen Ausmaßes bei uns in unserem Land. Und das wiederum hat für Folgen auf die Ernährung für Vögel, viele andere Tiere. Und das ist ein großes Gewicht zum Rückgang der Artenvielfalt in Baden-Württemberg.
Was ist mit den Monokulturen? Welche Rolle spielen die?
Die spielen natürlich eine große Rolle. Je mehr Monokultur ich habe, je intensiver die Landwirtschaft, desto mehr nach der bisherigen heutigen Philosophie muss ich spritzen. Natürlich sind die Bauern auch in Bedrängnis und in der Klemme durch die EU-Agrarwirtschaft, die Subventionspolitik und wie gesagt auch der Druck aus der Bevölkerung nach immer preiswerteren Lebensmitteln. Das muss man insgesamt angehen. Nun, mit unserem Volksbegehren Artensterben konnten wir nur einen Aspekt angehen und das haben wir gemacht.
Wenn Sie jetzt, Frau Dahlbender, eine Bilanz des Artensterbens, auch des Artenschutzes in Baden-Württemberg machen müssten, wie geht's in Baden-Württemberg den Vögeln, den Insekten und den Bienen?
Wir haben immer noch einen nicht unerheblichen Artenrückgang, der weiter voranschreitet. Und jetzt wird es in den nächsten Jahren darauf ankommen, dass wir dem Einhalt gebieten. Dazu gehört auch die Reduktion des Pestizideinsatzes, aber auch zum Beispiel die Verringerung des Flächenverbrauches und den Rückbau auch von alter Infrastruktur, um wieder mehr Lebensräume zu schaffen.
Flächenverbrauch kollidiert wieder mit dem Umstand, dass es zu wenige Wohnungen gibt in einem dicht besiedelten Bundesland wie Baden-Württemberg und es da durchaus fachkundige Menschen gibt, die sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen, um dieses Problem halbwegs in den Griff zu bekommen.
Das ist sicherlich richtig. Die Frage ist doch immer, wo man baut und was für Wohnungen man baut. Im Moment baut man überwiegend wieder im ländlichen Raum, außen, bequem, praktisch, gut, überwiegend Einfamilienhäuser. Das wird unseren Wohnraumbedarf nicht befriedigen. Wir haben viele Leerstände in Ortschaften, aber auch in den Städten. Die werden noch nicht richtig genug gehoben. Wir bauen immer noch zu wenig sozial orientierten Wohnraum, da wo die Leute es dringend nötig haben. Und unsere Leerstände in den Städten gehen wir noch nicht richtig und konsequent an. Also wir haben Chancen, die werden nicht genutzt. Wir nutzen immer den einfachsten Weg, quadratisch, praktisch, gut auf der neu zu versiegelnden Fläche.
Wir wollten, Frau Dahlbender, über Stuttgart 21 sprechen. Dieses Projekt, das Sie mal als Ihre größte persönliche, vielleicht auch berufliche Niederlage bezeichnet haben. Haben Sie mit Stuttgart 21 inzwischen Ihren Frieden gemacht?
Nein, damit kann ich keinen Frieden machen, weil ich mir das Desaster angucke, wie es voranschreitet. Es ist offensichtlich geworden, die Kapazitäten reichen für zukünftigen Schienenverkehr in Baden-Württemberg nicht aus. Unsere Finanzprognosen sind eingetreten. Das Projekt wird deutlich über 10 Milliarden kosten. Es wird deutlich später werden. Mit diesem Projekt ist nichts gewonnen. Es ist verkehrlich und auch architektonisch und finanziell nur verloren. Unser Projekt des sanierten Kopfbahnhofes wäre das nachhaltige, verkehrlich zukunftsträchtigere, bessere Projekt gewesen. Das kann man jetzt nicht mehr ändern, aber ich kann damit nicht positiv abschließen.
Hätte, wäre, wenn. Wenn wir uns zurückerinnern, es hat auch die Versprechungen gegeben, damals vom Land Baden-Württemberg, vor allem auch von der Bahn, die gesagt haben, Kinder, wir machen die größte Baustelle Mitteleuropas in einer so fragilen Stadt wie Stuttgart. Und ihr, die Bürgerinnen und Bürger, ihr werdet praktisch nichts davon merken.
Es war einer der vielen dreisten, wirklich dreisten Lügen gegenüber der Bevölkerung. Umso erstaunlicher, dass die Menschen es geglaubt haben. Ich habe mal eine Diskussion geführt mit Geschäftsleuten in Stuttgart und habe sie gefragt, glaubt ihr im Ernst, dass die Hunderten von LKWs, die zum Abtransport des Aushubes durch eure Stadt müssten, euch nicht behelligen werden? Glaubt ihr wirklich, dass es keine Lärmbelastung gibt? Glaubt ihr wirklich, dass es keine verkehrlichen Einschränkungen geben wird? Und sie haben es fest geglaubt. Dann kann man den Menschen leider nicht mehr helfen.
Sie haben ja auch die Schlichtung von Heiner Geißler damals mitgemacht. Wie haben Sie dieses Prozedere in Erinnerung?
Es war ein gutes Prozedere, das ich sehr begrüßt und gewollt habe. Weil mein Ziel war, an einem Argument zu arbeiten, natürlich neben Stuttgart 21 zu verhindern. Uns wurde ja immer gesagt, Bürgerinnen und Bürger sind nicht in der Lage, große Infrastrukturprojekte wirklich tief zu durchdringen und Alternativen zu entwickeln. Das, denke ich, haben wir eindeutig überlegt. Das macht sich bemerkbar über Baden-Württemberg, über Deutschland hinaus. Heute wird mit Bürgerwillen ganz anders umgegangen bei großen Infrastrukturprojekten.
Bedeutet im Umkehrschluss, ein Projekt wie Stuttgart 21 würde in dieser Art und Weise heutzutage nie mehr realisiert werden können?
Das würde ich soweit nicht sagen, aber ich würde sagen, Bürgerinnen und Bürger und Stakeholder würden von Anfang an ganz anders einbezogen werden und dadurch würde und wäre auch Planung veränderbar. Es wäre ein anderes Projekt gekommen. Wir wollten ja auch einen modernisierten Bahnhof haben, aber es wäre anders geworden, das Projekt. Und ich glaube fest daran und es zeigt sich an vielen Beispielen, durch Dialog, durch Einbeziehung, kann man gute Projekte weiterentwickeln oder neu entwickeln. Aha. Und dann funktionieren sie auch. Stuttgart 21 wird so nicht funktionieren.
Stuttgart 21 heißt immer noch Stuttgart 21, wird aber irgendwann in die Geschichte eingehen als, keine Ahnung, Stuttgart 25, Stuttgart 26, was denken Sie?
Ja, frühestens.
Stuttgart 30?
Ja, kann auch sein, je nachdem, was alles noch kommt und was passiert. Und vor allen Dingen, was ist denn dann Stuttgart 21 fertig, wenn wir jetzt denken, was an Zubau- und Änderungsmaßnahmen gerade diskutiert wird. Das wird ein Sankt-Nimmerleins-Tagsprojekt.
Wir haben zahlreiche Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer. Erste Anmerkung, diverser Hörer. Der BUND macht viele tolle Vorschläge, um die Finanzierbarkeit sollen sich dann bitte andere Leute kümmern, Frau Dahlbender.
Unsere Aufgabe ist, Vorschläge zu machen. Das ist in der Tat richtig, wie es besser, wie es anders gehen könnte. Wir müssen immer, wenn wir an die Finanzierung denken, das ist immer eine Frage, auch daran denken, was würde es denn kosten, wenn wir es nicht verändern? Also ein dramatischer Klimawandel wird uns unendlich viel Geld kosten bis hin zur Existenz unserer Volkswirtschaft und unserer Gesellschaft. Und das muss man dagegen rechnen. Unsere Aufgabe ist es, den Finger in die Wunde zu legen, bis hin zu Vorschlägen zu machen, wie es anders gehen könnte.
Stichwort Klima. Einige Hörer merken auch an, dass möglicherweise das eigentliche Problem für Natur, für Umwelt, für Klima diese deutliche Überbevölkerung ist auf dem Planeten Erde, wobei das ein in jeder Beziehung heikles und auch moralisch schwieriges Thema ist.
Wir haben sehr viele Menschen auf unserem Planeten. Wir gehen davon aus, Da sind wir auch nicht alleine, dass wir sagen, wir können diese vielen Menschen ernähren, wenn wir unseren Konsum ändern, unsere Verbräuche reduzieren und wenn wir anders wirtschaften.
Was ist, wenn wir uns in der gleichen Art und Weise reproduzieren?
Das wird auf die Dauer sicherlich nicht gut gehen, aber ich habe keine Antwort darauf. Wir müssen gucken, was die Menschheit daraus macht und wie die Menschheit sich entwickelt. Dazu wage ich keine Prognose.
Ein Hörer hat uns eine Gigawatt-Rechnung geschickt, die ich jetzt in den Details nicht aufdröseln kann. Aber die Quintessenz ist, Solaranlagen und Windräder in Deutschland, in Baden-Württemberg, bringen viel, viel weniger, als man eigentlich denkt.
Sie bringen nicht viel weniger, als man denkt. Sie bringen noch nicht ausreichend genug. Wir müssen die Speicherkapazitäten vor allen Dingen ausbauen und entwickeln. Da ist Forschung und auch Wirtschaft ja dran. Und wir müssen natürlich, wenn wir daran denken, reichen erneuerbare Energien in Deutschland aus, auch immer daran denken, dass wir Verbräuche reduzieren müssen und dann im Konzert dessen damit auch hinreichend auskommen.
Ein SWR1-Hörer merkt an, dass seiner Einschätzung nach dieser rasante industrielle Aufstieg Chinas mitverantwortlich ist für all diese Probleme, die wir da aktuell haben.
Das ist natürlich mit ein Grund, aber nicht alleine. Unser eigener rasanter industrieller Aufstieg seit Beginn der industriellen Revolution ist genauso gut ein Beitrag dazu. Wir haben es ja vorgemacht, China macht jetzt nur mit ungleich viel mehr Menschen und größeren Schritten das nach, was wir auch schon längst verursacht haben.
Noch ein SWR1-Hörer, der anmerkt, das Problem der abgeholzten Regenwälder im Amazonasgebiet sei irgendwie ein Stück weit aus den Schlagzeilen verschwunden, aber nach wie vor ein drängendes und wichtiges Problem.
Ist ein drängendes Problem. Einer unserer wirklich wichtigen Lebensgrundlagen sind wir gerade dabei zu vernichten. Ein schönes Beispiel dafür, wie wir aber Einfluss nehmen könnten, zum Beispiel durch eine dramatische Reduktion des Fleischkonsums. Schließlich fehlt viel Regenwald, um Fleisch zu produzieren für unseren Markt.
Ein Tag im März des Jahres 2011 und zwei Ereignisse, die auf merkwürdige Art zusammengekommen sind. Eine Menschenkette in Baden-Württemberg und fast zeitgleich eine Explosion in Japan, Frau Dahlbender.
Ja, der BUND hat zum Protest gegen die Laufzeitenverlängerung bei den Atomkraftwerken eine Menschenkette organisiert vom Neckar-Westheim bis nach Stuttgart zu Villa-Reitzenstein. Und am Freitag hatten wir gewusst, die Menschenkette steht. Samstag, der 11. März, haben wir diese Menschenkette gebildet. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag passierte das Unglück in Fukushima. Und während ich eine kleine Ansprache hielt vor den Toren der Villa Reitzenstein, kam eine Journalistin und zeigte mir die Videoaufnahmen von der Explosion in Fukushima, wo die Hülle abgesprengt wurde. Und das war sehr bewegend.
Was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf gegangen? Wissen Sie es noch?
Ein großes Erschrecken. Ein großes Bedauern mit den Folgen auch für die Bevölkerung in Japan und zugleich das Bewusstsein, wir haben mit unserem Protest in Deutschland, den wir über so viele Jahrzehnte aufrechterhalten haben, weiterhin die richtige Entscheidung getroffen. Und die Menschenkette symbolisierte das. Und ich glaube, den Druck, den wir gemacht haben, da war der BUND ein großer Teil von, hat ja in Deutschland zu der Entscheidung zum Atomausstieg dann letztendlich geführt.
Wobei es zunächst natürlich auch mal der Druck aus Japan war, weil diese Bilder so verstörend waren, dass in einer Industrienation in Japan vergleichbar mit Deutschland sowas passieren konnte.
Das ist richtig. Man ist das immer nicht immer nur alleine. Es kommt vieles zusammen. Jedoch kein anderes europäisches Land hat aufgrund dieser verstörenden Bilder, dieses Ereignisses mit dem Atomausstieg reagiert. Es war Deutschland. Und in Deutschland war das Land mit der seit Jahrzehnten massiven und gerade wieder erstarkten Protestbewegung gegen die Atomenergienutzung.
Es war eine Entscheidung von Frau Merkel, die normalerweise auf ganz andere Art und Weise und viel längere Art und Weise Entscheidungen trifft, die eigentlich keiner so voraussehen konnte. Sie vermutlich auch nicht.
Voraussehbar war sie nicht. Sie war erhofft. Und ich denke, Frau Merkel hat auf diesen Druck in ihrer Bevölkerung auch reagiert. Sie hat erkannt, dass die Gesellschaft in Deutschland und vor allen Dingen auch in Baden-Württemberg eine Fortsetzung der Atomenergie nicht mehr wollte.
Jetzt haben wir allerdings das Problem mit CO2 und den Schadstoffen und den Auswirkungen aufs Klima. Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, möglicherweise wäre eine Renaissance der friedlichen Atomkraft da genau die richtige Maßnahme. Wie ist da Ihre Position?
Das ist für mich so etwas wie die Suche nach dem simpelsten Ausweg und nach der simpelsten Lösung. Ich halte das für eine wirklich total falsche Einstellung. Sie negiert die Risiken der Kernenergienutzung, wie wir sie in Tschernobyl und Fukushima vor Augen erlebt haben. Sie negiert die Problematik der Endlagerung und sie negiert die Problematik der CO2-Produktion durch Rohstoffbeschaffung für die Atomenergienutzung.
In Baden-Württemberg gab es 3 Kernkraftwerke, die am Netz waren. Wie ist da die aktuelle Situation für diese 3 Kernkraftwerke?
Bis auf den neuesten Reaktor von Neckar-Westheim sind alle anderen vom Netz und befinden sich in den unterschiedlichsten Stadien im Rückbau.
Also die beiden anderen wären Philipsburg und Obrigheim.
Genau.
Ein Hörer schreibt, mal abgesehen davon, dass ich als Moderator keine Ahnung hätte, gäbe es neue Reaktoren, die sozusagen das Endlagerproblem als Bauprinzip in sich selber schon gelöst hätten. Sagt Ihnen das was?
Das ist eine dieser Zukunftstechnologien. Da gibt es noch viele Randbedingungen, die zu klären sind. Es wird uns nicht davor bewahren, eine Endlagerung oder eine sichere Lagerung für den Restmüll der Atomenergie zu finden.
Da ist ja nun inzwischen einiges angefallen. Diese abgebrannten Brennstäbe, wo sind die eigentlich zwischengelagert?
Die befinden sich alle in der Zwischenlagerung an den Atomkraftwerken selbst.
Vor Ort?
Vor Ort.
Sind die da entsprechend gesichert oder kann da, wenn ein paar Dinge blöd zusammenkommen, etwas passieren?
Sie sind nicht ausreichend gesichert genug, vor allen Dingen nicht auf die lange Dauer gesichert genug. Deshalb befinden wir uns ja im Endlagersuchprozess für Deutschland.
Warum hat man irgendwie 50 Jahre danach noch immer kein Endlager gefunden?
Weil man ja die Technikgläubigkeit hatte, dass man mit dem Atommüll anders umgehen könnte und das Endlagerprinzip nicht so gravierend würde. Man hatte auch mal geglaubt, mit Gorleben hätte man ein Endlager gefunden. Auch hier übrigens, wie heute schon mehrfach angesprochen, hatte die Umweltbewegung und die Bürgerbewegung völlig recht. Das ist kein gesichertes Endlager. Deshalb ist Gorleben, der alte Salzstock, auch raus aus dem neuen Endlagersuchprozess. Es ist nicht sicher.
Aber man wusste doch schon zu Beginn der friedlichen, in Anführungsstrichen, Nutzung der Kernenergie, dass da hochgiftiger Müll anfallen wird, der über Jahrtausende strahlen wird.
Ja, Politik und Wirtschaft und Interessensverbänden haben den Menschen weisgemacht und glauben gemacht, dass man eine so risikoreiche Technologie installieren dürfte und dann schon irgendwann die Technologie dazu entwickeln würde, um dieses Problem zu lösen.
Das
ist unverantwortlich.
Wird es in Baden-Württemberg ein Endlager geben und wenn ja, wo?
Wo kann ich noch nicht sagen. Wir sind mitten im Endlagersuchprozess, aber es wird eins geben. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, weil wir die entsprechenden Gesteine haben. Aber ob es tatsächlich so ist oder irgendwo anders in Deutschland das Endlager sein wird, das wird der nähere Untersuchungsprozess bringen. Auf jeden Fall sind wir Bestandteil des Endlagersuchprozesses.
Von welcher Zeitspanne reden wir dann? Von der Entscheidung dann letztlich bis hin zu der Inbetriebnahme dieses Endlagers?
Mindestens 40 Jahre oder
40?
Länger.
40?
Ja.
Das ist jetzt nicht die allertröstlichste Aussicht am Ende.
Kann leider keine bessere Auskunft geben.
Und blöderweise werden wir das dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr erleben. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.